So, lange gewünscht, Lena. Heute mal wieder eine Tierarzt-Ungefiltert-Folge. Ich bekomme tatsächlich regelmäßig Anfragen, wann denn die nächste kommt, weil die Leute uns lustig finden anscheinend.
Aber wenigstens einer, ja. Wenn mich zu Hause schon keiner lustig findet. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Dass wir mal wieder zusammenkommen. Deswegen freue ich mich heute mal wieder mit dir über ein paar Dinge zu schnacken.
Ich freue mich auch.
Wir haben uns ja wieder ein neues Format ausgedacht. Und zwar gibt es von Gemischtes Hack ja diese 5 schnelle Fragen, 5 schnelle Antworten. Und wir haben jetzt ein paar Fragen rausgesucht. Und natürlich werden wir sie auf Tierarzt sein etwas ummünzen und aus dieser Brille anschauen. Von daher würde ich sagen, steigen wir gleich rein.
Ich bin gespannt. Was willst du mich fragen?
Wenn du dir heute nochmal ein Haustier anschaffen müsstest, welches wäre das?
Oh, okay. Also ich hatte schon diverse Haustiere. Ich hatte schon Meerschweinchen, Hühner, Kaninchen, Hund, Katze, Pferd. Also derzeit habe ich Pferd und Bienen. Ist auch beides sehr toll. Also muss es ein neues sein oder darf es von denen nochmal was sein?
Es darf von dem, glaube ich, auch nochmal was Neues sein. Es darf das nochmal was sein, was du schon hattest. So meine ich natürlich.
Okay. Also ich gehe es mal ganz, ganz logisch an. Cool wäre ein Tier, was nicht so viel Dreck macht, was nicht so viel Geld kostet, was nicht krank wird, was nicht müffelt. Also ja, weiß nicht, Amphibien, Reptilien, Fische, sowas. Habe ich aber nicht so viel Ahnung von. Ich hab's. Ich nehme Goldesel. Goldesel ist schön. Esel finde ich süß. Und wenn er dann auch noch Geld mitbringt und nicht nur Geld kostet, ist doch wunderbar. Was würdest du denn nehmen?
Ich entnehme diese Antwort, du würdest kein Haustier mehr besorgen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Tiere sind toll. Aber ja, klar. Also sie fordern einen ja auch. Wem erzähle ich das?
Ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich hatte auch schon sehr viel Wellensittiche als Kind, Hasen, Meerschweinchen tatsächlich auch, Pferd, klar, Katze. Und also ich würde tatsächlich die Katze wieder nehmen.
Okay.
Also ich habe ja diese Hunde-Katzen-Sache, aber ich bin so ein absoluter Katzenmensch. Seit ich 5 Jahre alt bin, habe ich eine Katze immer gehabt, auch während ich studiert habe. Habe ich ja am Reitstall gewohnt und da ist auch die Stallkatze dann quasi bei uns eingezogen in der Zeit. Ich mag dieses Schnurren im Bett.
Ja.
Und ich mag, dass sie sich um sich selbst kümmert.
Ja, die sind natürlich relativ, was das angeht, pflegeleicht, ne?
Wir haben halt eine Katzenklappe, die geht, wann sie will. Die kommt jetzt gerade aktuell hier in dem neuen Haus nicht, aber sonst hatten wir immer eine Katzenklappe, die, ja, also selbst wenn man mal 3 Tage wegfährt, also das. Die ist da tiefenentspannt mit. Also ich bin tatsächlich, wäre ich wieder bei der Katze angekommen.
Ja, sehr schön. Aber wenn ihr 3 Tage wegfahrt, dann guckt jemand anders danach, ob alles in Ordnung ist oder wie. Und die geht trotzdem ein und aus?
Genau, also wenn sie jetzt wirklich, sagen wir mal, Freitag fahren und wir kommen Sonntag wieder, dann stellen wir 2 Pötte Essen hin und dann guckt auch tatsächlich keiner nach der. Dann schafft die Oma auch nichts. Genau. Wenn wir länger wegfahren, dann kommt natürlich die Oma jeden Tag und setzt sich hier auf die Couch und streichelt die Katze und gießt dann natürlich auch die Blumen und so und macht dann halt hier einfach so ein bisschen Mittagessenszeit und dann wird sie schon versorgt. Aber wenn wir jetzt wirklich faktisch nur einen Tag ganz weg sind und 2 Nächte so, dann kann sie sich um sich selber kümmern. Da braucht sie uns dann nicht für.
Ja. Ich habe mal irgendwann im Studium habe ich mal gelernt, dass Katzen eigentlich gar nicht so 100%ig domestizierte Tiere sind. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist, aber irgendwie, da ging es mich auch darum, dass die halt immer noch auf jeden Fall fähig sind, in der Natur zu überleben und dass auch die Reproduktion immer noch sozusagen in Katzenhand liegt. Es sei denn, man greift aktiv ein und kastriert die Tiere. Fand ich auf jeden Fall einen ganz spannenden Gedanken. Ja, auch Katzen sind schon gut. Gehe ich mit.
Ja. Also man sagt ja sonst immer im nächsten Leben ein Goldfisch, wenn man so über, ne, so ein typischer Spruch als Mensch, glaube ich. Und wir hatten auch mal Fische. Das war so gar nicht meins, muss ich gestehen. Das war irgendwie so ein Ding von meiner Tochter und meinem Mann, aber irgendwie, ja, nee, hat mir nichts gegeben.
Also, es ist keine enge Beziehung entstanden.
Nee, und ich glaube, das ist ja so ein Ausspruch, weil es dann günstig ja ist als ein Pferd und weniger Arbeit macht und so. Aber es gibt mir halt ja auch gar nichts mir persönlich nichts zurück. Also das darf anderen Menschen natürlich anders gehen, aber ja.
Es gibt ja durchaus sehr begeisterte Aquarianer. Und was ich auch als ganz lustige Erinnerung habe, ist, im Studium habe ich mit zwei Freundinnen zusammengewohnt. Viele Grüße an dieser Stelle, falls ihr das hört, Kathi und Lydia. Und die haben irgendwann angefangen, am Ende ihres Studiums, auch beide Tierärztinnen geworden, haben die angefangen, in so Nano-Cubes Fische zu halten. Also das sind diese ganz, ganz kleinen Becken. Und damit waren sie sehr erfolgreich und haben auch relativ viel Nachzucht gehabt. Ich glaube sogar irgendwie von Fischsorten und Schneckensorten, die normalerweise sich gar nicht einfach vermehren lassen. Und das waren dann so viele geworden, dass sie die bei Kleinanzeigen reingesetzt haben, um die abzugeben. Und dann kamen tatsächlich relativ regelmäßig bei uns Leute an, die Fische gekauft haben. Und das waren meistens Aquarianer, die den ganzen Keller voll hatten mit 100 Liter Becken, paar hundert Liter Becken, total erfahren. Und die kamen dann immer zu uns in die Studentenbutze und haben aus diesem Nano-Aquarium Nachzucht gekauft und konnten das überhaupt nicht glauben, unter welchen Bedingungen bei uns Fische, ja, ich sag mal, gezüchtet wurden oder sich vermehrt haben. Die waren immer schwer beeindruckt. Also irgendwas haben die beiden richtig gemacht mit ihren Nano-Cubes.
Aber das ist auch so was, wo ich mir oft heute so aus Tierschutzgründen denke, ne, auch meine Meerschweinchen oder meine Wellensittiche oder so, würde ich das heute noch wollen aus dieser Brille, dass man das Tier ja so eingrenzt, ne? Also,
ja, also diese klassische Käfighaltung.
Ja, genau.
Nee.
Ja, tue ich mich heute noch schwerer mit. Wir hatten dann früher immer draußen so riesen Gehege auch für die Kaninchen, aber dann ist auch manchmal der Fuchs vorbeigekommen, was ja auch irgendwie nicht so geil war. Also weiß ich nicht. Ich tue mich da mit diesen Kleintieren extrem schwer, das für mich irgendwie so als Ziel zu, Wunsch zu etablieren.
Ja, du bist und bleibst einfach eine Pferdefrau.
Ja, und ja. Mal gucken, ob wir das im nächsten Leben noch so tun würden. Aber das ist eine andere Frage. Gehen wir weiter.
Ich habe auch eine Frage mitgebracht. Hat jetzt auf den ersten Blick gar nichts mit Tiermedizin zu tun, aber auf den zweiten Blick vielleicht schon. Und zwar Thema Social Media. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was ist der Social Media Inhalt, der dich am meisten nervt oder am meisten langweilt?
Also, wenn jemand in die Kamera sagt, kennst du das auch? Da kriege ich einen ersten Brechreiz. Dieses Gefloskele, Werbe, keine Ahnung, das nervt mich. Dieses, kennst du das auch? Ja, das macht mich ganz kirre. Da muss ich sofort weiter scrollen oder entfolgen oder was auch immer. Das finde ich ganz schlimm. Dann nerven tun mich tatsächlich auch diese, oder das finde ich jetzt letztes Jahr, ist mir das extrem aufgefallen, diese ganzen Werbe-Ads von Futtermittelfirmen für Pferde, die dann so leidende Pferdebesitzer mit Pferden darstellen und dann haben sie, oh Wunder, dieses Futter gefüttert und plötzlich geht's
gegen die Sonne auf.
Ging irgendwie, also das finde ich auch so Verarschung irgendwie schon. Also das, ich finde, da wird mit den Gefühlen und der Angst der Menschen manipulativ gespielt.
Ja.
Dass ich das schon hart an Heilversprechen finde. Und ich, ja, wie gesagt, gerade so im letzten Jahr war mein Eindruck, dass das so ein bisschen den Markt überschwemmt hat. Das hat mich schon auch hardcore genervt. Und dritte Kategorie ist dieses Shitstorming, mit dem Finger auf andere zeigen, sagen, was alle anderen so schlecht machen. Dieser,
finde ich auch ganz schlimm. Das sind natürlich Beiträge, die meistens sehr, sehr viele Leute erreichen und die viel geteilt werden und wo sich viele Follower berufen fühlen zu sagen, ja, guck mal, das sind die Bösen und ich bin auf der guten Seite, deswegen teile ich das jetzt, finde ich auch sehr schwierig. Also bringt in der Regel viel Reichweite, aber ist auch nicht meine Herangehensweise, wie ich, sag ich mal, jetzt Dinge bei Social Media veröffentlichen würde.
Mir ist schon klar, dass es natürlich auch die andere Seite gibt, zu sagen, okay, wir müssen diese Sachen ja auch ansprechen, damit sie ins Bewusstsein kommen und dass darüber diskutiert wird, dass es auch nicht mehr normal ist. Und ich finde, da haben wir auch große Schritte ja gemacht. Wir sind deutlich sensibilisierter in der Pferdewelt. Wenn ich jetzt so mir vor 10, 20 Jahren Sachen angucke, dann mit der heutigen Brille, denke ich, boah, doch, also die Wahrnehmung von dem Lebewesen Pferd hat sich krass verändert.
Ja, und zum Glück verändert.
Super wichtig ist. Gleichzeitig die Art, wie es dann gemacht wird, ne? Wenn ich diese Beiträge lese und ich gucke das Bild an und ich weiß schon, was in den Kommentaren abgeht, weil sie sich alle wieder zerfleischen, das finde ich total überflüssig. Also ich finde, das ist nicht zielführend für eine gesündere
Pferdewelt. Ja, das würde ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen in Frage stellen, ob dann das Ziel eines solchen Beitrages tatsächlich ist, das Bewusstsein zu schärfen für Missstände oder ob das Ziel nicht einfach ist, viel Reichweite zu kriegen. Also das ist...
Ja, ich kenne schon so zwei, drei Leute, die nicht unterstellen, dass denen die Reichweite wichtig ist. Ich glaube, dass so eine innere Wut von sich selber, weißt du, dass man das so in sich trägt, auch auf eigenen Verletzungen oder was selber falsch gemacht oder was weiß ich. Aber ich glaube, es sind innere Themen, die dann einen so wütend werden lassen. Es gibt sicherlich auch die andere Variante, die sagen, okay, damit kriege ich krasse Reichweite, die auch so auf so Shitstorm-Trends draufspringen. Da gehe ich voll mit. Aber ich glaube, es gibt auch die andere Kategorie Mensch, die halt damit durch diese Rebellion quasi versucht, es schon besser zu machen. Und die haben eine andere Idee dahinter. Gleichzeitig, wie gesagt, ich lese das nicht gerne. Ich weiß nicht, es macht einen immer schwer und wütend selber. Und am Ende ist irgendwie nichts besser geworden. Von daher, bin ich zwiegespalten bei diesem Content. Das ist so Kategorie Nummer 3.
Ja, verstehe ich voll. Manchmal frage ich mich, ob man halt auch einfach manchmal in so Schleifen reingerät, also in Schleifen des Algorithmus, dass man dann in so einer Blase ist, wo einem immer wieder das Ähnliche auch ausgespielt wird. Das finde ich auch manchmal schwierig einzuschätzen, ob es wirklich mehr geworden ist. Wie du sagst, zum Beispiel diese Werbeanzeigen oder so reißerische Werbung für Futtermittel. Oder ob man einfach ja irgendwann mal falsch abgebogen ist auf der Entdeckenseite von Instagram. Ja, mir wurde eine Zeit lang zum Beispiel mal total viel Content angezeigt von der britischen Königsfamilie und ich wusste gar nicht, wie ich da wieder rauskommen soll, weil ich dauernd nur noch Kate und Camilla und so gesehen habe. Ja.
Das ist sicherlich ein Problem, weil dann natürlich die Wahrnehmung von uns in eine Richtung geschoben wird, die gar nicht real ist. Das ist ja auch ein großes...
ganz großes Blasenproblem. Ne?
Ja, genau. Und auch der angeprangert wird extrem von dem Algorithmus von außen, dass das uns ja auch, wenn es um politische Themen geht, dass natürlich ja da einfach Sachen als wahr oder als viel wahrgenommen werden, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe das in einem Radiointerview letztens gehört, dass irgendwie ja nur 1% produzieren ja nur glaube ich, nur 5% oder so kommentieren nur und
von Nutzern,
also liken,
von Plattformen.
Ja, von Nutzern. Okay. Und der ganze Rest ist einfach passiv stiller Betrachter. Und das ist natürlich irgendwie auch mit ein Teil der Wahrheit, dass natürlich viele sich ihren Teil denken und da will ich mich gar nicht rausnehmen. Ich sehe dann so einen Beitrag und ich denke mir meinen Teil, aber ich kommentiere nicht und ich like nicht. Also ich beteilige mich dann nicht, was natürlich dann wieder zu einer sehr einseitigen Berichterstattung führt.
Ja.
Also man darf da ruhig sehr, sehr kritisch dran gehen, was einem so angezeigt wird. Aber ich kenne das Problem, dass man mal falsch abbiegt und irgendwas anklickt und dann wird einem das am laufenden Band und dann wird es dir auch auf Google und so gezeigt und du denkst so, ich will das gar nicht, interessiert mich überhaupt nicht, geh weg. Hast du noch eine oder soll ich eine raushauen?
Hau was raus.
Okay, dann, was ist eine falsche Annahme über dich als Persönlichkeit, also als Tierärzte?
Eine falsche Annahme. Also ich glaube, eine falsche Annahme ist, dass ich alles weiß oder dass ich alles rausfinden kann. Ich weiß nicht, ob jemand die Annahme überhaupt hat, aber ich hätte natürlich gerne den Anspruch, wenn ein Pferd krank ist oder ein Tier krank ist, dann auch wirklich eine Diagnose stellen zu können. Und das ist auch was ich am Anfang meines Berufslebens dachte, dass man das immer schafft. Und ich habe in den letzten 15 Jahren festgestellt, es gelingt mir nicht immer, eine Diagnose zu stellen. Und häufig weiß ich zum Beispiel, ja, das Pferd hat eine Infektion, weil es hat eben Fieber und es hat ganz hohe Entzündungszellen. Und trotzdem kann ich nicht sagen, welcher Erreger ist es. Oder ich kann vielleicht nicht mal genau einordnen, welches Organsystem ist überhaupt betroffen. Und natürlich verstehe ich die Besitzer, die dann sagen so, ja, aber ich sag mal, was los ist. Was ist denn jetzt? Was hat es denn? Können wir nicht eine Probe ins Labor schicken? Und die sagen uns, was es hat. Und das geht eben ganz häufig nicht. Oder auch bei Lahmheiten beispielsweise. Vielleicht können wir einordnen, welches Bein und auf welcher Bereich des Beins wehtut. Und trotzdem kann ich mit meinen Mitteln nicht hundertprozentig sagen, welche Struktur ist jetzt die schmerzhafte oder die verletzte. Und ja, das ist für beide beteiligte Seiten manchmal ein bisschen unbefriedigend. Aber ja, wir versuchen ja immer besser zu werden. Aber ja, das ist, würde ich sagen, eine Annahme, die ich leider nicht immer erfüllen kann. Und ich habe noch was. Ich habe noch was Zweites. Ist vielleicht auch, vielleicht ist das auch gar nichts, was von außen Leute annehmen, aber was vielleicht so ein bisschen mich selber beschäftigt hat. Ich würde sagen, es ist eine falsche Annahme, dass ich eine schlechtere Tierärztin bin, weil ich Teilzeit arbeite.
Ah ja, spannend, ja.
Mhm. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Einige wissen das, ich habe ja zwei Kinder und arbeite deswegen nicht Vollzeit. Bin auch ganz froh, dass das bei uns in der Praxis so möglich ist. Und ich habe da am Anfang schon so ein bisschen mit gehadert, ob man sozusagen jetzt nur noch halb so viel Elan sozusagen bringt in den Job und in den Beruf, der ja doch auch für viele eine Berufung ist und für mich eben auch. Oder eben nicht. Und ich habe festgestellt für mich, dass ich würde behaupten, ich bin nicht eine schlechtere Tierärztin, sondern ich habe sogar im Gegenteil, dadurch, dass ich nicht ganz so viele Patienten habe im Laufe einer Woche oder im Laufe eines Jahres, manchmal mehr Zeit, mich auch intensiv um in einzelne Fälle so einzuarbeiten.
Ja, ein spannender Idee oder Gedankengang, kann ich nachvollziehen, weil ich ja auch durch die Schwangerschaft raus und dann Teilzeit und am Ende ja dann ganz raus. Und es ist schon ein krasser Identitäts-Mindfuck,
ja.
Wenn man es genauso ausdrücken möchte.
Wenn man sich sehr stark darüber identifiziert hat, über diesen Beruf, genau, muss ich auch fragen, davon erstmal wieder einen Schritt zurückzugehen. Ja.
Ja, definitiv. Dass man sagen, ich bin jetzt kein richtiger Tierarzt mehr. So eine Annahme von außen, ja, oder von sich selber. Also muss ja gar nicht.
Wahrscheinlich eher von einem selber. Ich weiß nicht, wir hören ja sicherlich auch einige Tierärztinnen zu. Und ich sag mal, zumindest bei uns war es auch so, dass einem immer so ein bisschen suggeriert worden ist, also ein gutes Familienleben und eine gute tiermedizinische Tätigkeit, das schließt sich eigentlich kategorisch aus. Und das würde ich jetzt aus meinem heutigen Standpunkt sagen, das stimmt nicht. Bei uns in der Praxis haben inzwischen alle Tierärztinnen und Tierärzte Kinder und ich finde das dann trotzdem sehr fähige Medizinerinnen, Mediziner.
Ich kann mich auch daran erinnern, dass dann, wir waren ja eine sehr große Gemeinschaftspraxis und wenn ich dann mal wieder da war, dann habe ich manchmal so Sprüche bekommen wie, na, bist du auch mal wieder da? Und dann habe ich mal gesagt, naja, wer später kommt, kann früher gehen und habe halt gelächelt und gemacht. Schlagfertig bin ich ja, aber es macht dann trotzdem was mit dir, ne? Weil du so den Eindruck hast, dass du so ja nicht mehr vollwertig bist in diesem Sinne.
Das sage ich auch mal. Ich möchte eigentlich gerne Vollzeitmutter und Vollzeit-Tierärztin sein.
Das ist vielleicht eine falsche Annahme, die mir häufig vielleicht von außen begegnet ist. Ich möchte das tatsächlich heute nicht mehr.
Du hast gelernt.
Also, ne, vielleicht ist das auch so eine Annahme von außen, dass ich nur Pferde liebe und atme. Wo ich,
genau. Und sonst für mehr reicht es nicht.
Für mehr reicht es nicht? Was reicht? Oder für mehr will ich nicht?
Interessiert dich nicht.
Genau, Pferde und das atmen. Hatte ich auch, würde ich sagen, 30 Jahre meines Lebens unterschrieben. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren krass verändert, sodass ich heute sagen würde, das entspricht überhaupt nicht mehr meiner Realität. Also ich habe inzwischen so viel andere Interessen und Lebensschwerpunkte. Und das war oder ist, glaube ich, von außen noch nicht so krass ersichtlich, weil ich natürlich auf meinem Social-Media-Kanal teile ich natürlich das, was pferderelevant ist. Also Ich teile natürlich jetzt nicht, wenn ich mich um meine Gesundheit kümmere. Ich mache ja gerade diese Epigenetik-Coach-Ausbildung, wo es um Menschengesundheit geht. Ich habe ja einfach 10 Jahre ganz viel, was Menschengesundheit mich auch fortgebildet und mich mit beschäftigt. Und Geldthemen, auch so ein Riesenthema, was natürlich gerade was die Pferdewelt und Tierärztewelt anbetrifft, so ein rotes Tuch, vielleicht ist das auch meine Annahme wieder, ist immer wieder spannend, wie man das so einschätzt, aber ich würde sagen, wir sind in der Pferdewelt extrem geldsensibel. Und gerade wenn es jetzt um die Tierärzte geht, dann haben wir ja so eine Blase, die behauptet, wir machen das ja nur, weil wir viel Geld verdienen wollen und wir werden dadurch total reich, weil Tierärzte sind total teuer. Dann gibt es die andere Seite, die ich wahrnehme, die viel aus der Tierärzteschaft kommt, die sagt, nee, das ist unsere Berufung, wir machen das aus Leidenschaft. Und wir opfern uns, genau, wir opfern uns auf und das Geld ist uns überhaupt nicht wichtig und wir wollen den Tieren helfen. Und aus meiner Perspektive, in meinem Leben ist so die Mitte irgendwie die Wahrheit, weil ich bin der Ansicht, ich bringe extrem viel Mehrwert in die Pferdewelt. Ich habe ja seit Jahren jetzt auch die Rückmeldungen mit den Menschen, mit denen ich ganz anders arbeite digital, was das nachhaltig und langfristig für die macht. Und die kommen ja auch nicht für einen Tag oder eine Woche, sondern die sind ja teilweise seit 8 Jahren jetzt mit mir auf der Reise, weil es ja was ist, was deine Routinen angeht, was deine Gesundheit, was wie du deinen Alltag gestaltest. Es gehört alles zu deiner Pferdegesundheit dazu. Und ich glaube, das macht so einen Impact einfach in diese Leben, dass ich der Ansicht bin, ja, ich liebe das zu tun und ich möchte davon aber auch überdurchschnittlich gut leben können. Also, und das ist natürlich schon wieder schwierig, finde ich, das zu kommunizieren, weil dann gehen diese Annahmen in meinem Kopf schon wieder los, wenn die jetzt wissen, was ich an Geld verdient habe. Genau, bei dem Webinar, dann buchen die alle nicht mehr und finden mich total scheiße. Und auf der anderen Seite denke ich mir, das ist so bescheuert, weil es gibt ja Menschen in der Pferdewelt, die verdienen richtig viel Geld mit richtiger Scheiße, ja. Also, sind wir mal ehrlich, ja. Und ja, auch mit Dingen, die Pferden schaden. Ja. Und auch wenn wir nochmal in die Menschenwelt gehen, ist, also Zigaretten und Alkohol, die verdienen Milliarden an Dingen, die Menschen krank machen. Die machen die Welt nicht besser. Punkt. Da, ne? Und warum tun wir uns dann so schwer oder warum tue ich mich dann so schwer, damit auch nach draußen zu gehen. Also zu sagen, nee, ich finde beides ist wichtig. Es ist weder richtig, nur das Geld anzuschauen oder zu sagen, Geld ist mir überhaupt nicht wichtig, sondern warum darf das nicht Teil des Ganzen sein? Also das ist, glaube ich, so ein Thema, was ich wenig nach draußen trage, was dann vielleicht anders angenommen wird.
Ja, also das hat mich eine Zeit lang auch sehr beschäftigt. Momentan ist mein Fokus wieder auf was anderem, aber Glaubenssätze bezüglich Geld sind, glaube ich, sehr, sehr tief verankert in vielen von uns. Und das Geld an sich erstmal weder was Schlechtes noch was Gutes ist, sondern ja, wie sagt man, halt der Sprit, ne, der alles am Laufen hält. Also klar, aber das ist natürlich nichts, was du auf deinen Plattformen oder wofür du stehst, sage ich mal, ne, obwohl es dich in deinem Offline-Alltag beschäftigt.
Genau, also damit habe ich mich schon viel auseinandergesetzt, weil, ja, wie du schon sagst, es ist eine Energie, die du schon hast und wenn du das mit Geld befüllst, kannst du dadurch mehr machen. Also ich glaube, wenn du gute Dinge gemacht hast und dann mehr Geld machst, kannst du damit noch mehr gute Dinge machen.
Ja.
Also das ist so mein Glaubenssatz, den ich inzwischen habe, wo ich so denke, ja, und dann kann ich zum Beispiel jetzt die Messe auf der Passion Pferd, das finanzieren wir ja, also da werden wir ja nicht mit einem Gewinn rausgehen, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, aufgrund der Systeme, die ich geschaffen habe, da eine richtig krasse Erlebniswelt zu schaffen, die für ganz viele Leute wieder richtig viel Spiel und Spaß im Sinne von Pferdegesundheit bringt.
Ich bin schon richtig gespannt, was ihr da auf die Beine stellt. Ein bisschen hast du mich ja schon hinter die Kulissen gucken lassen. Also wird, glaube ich, richtig gut.
Aber das geht halt auch nur, weil das Finanzielle in einem sehr guten Zahlenbereich steht, genau, weil da gehen wir halt fünfstellig mit Vorleistung rein, die wir nicht wieder monetär rausbekommen erstmal. Und deswegen glaube ich schon, das ist so ein Riesenspielfeld auch einfach, wo wir sagen, wenn die Menschen, die ja viele gute Sachen machen, viel davon haben, was könnten wir verändern in der Welt? Also Das ist so ein Thema, was mich schon auch sehr viel beschäftigt hat in den letzten Jahren und wo ich auch sehr viel dran wachsen durfte.
Denkst du, Jeff Bezos hört uns zu?
Von daher, ja, das ist vielleicht eine Annahme, wo andere Menschen anders über mich denken oder ich vielleicht denke, dass die anders über mich denken. So ist es.
Ja.
Aber ich liebe nicht nur Pferde und ich finde, Geld sollte mehr thematisiert werden, so wie die eigene Gesundheit.
Ja, sehr schön. Nicht nur Pferd und Atmen, habe ich mitgenommen heute.
Genau, sehr gut. Dann bist du wieder dran.
Oh ja, ich habe noch was Gutes. Welche technische Erfindung der letzten 10 Jahre hat unseren Beruf, sage ich mal, verändert? Oder was ist eine der technischen Erfindungen, die du besonders feierst?
Also jetzt gerade so im Tierarztalltag, finde ich, hat sich in den letzten 10 Jahren krass viel getan. Also jetzt müssen wir mal 10 Jahre zurückdenken. Das heißt, wir nehmen mal, ne, 2010 habe ich ja quasi meinen Abschluss gemacht. Also da habe ich noch mit Röntgenbilder in Wasser, also in diesen dunklen Kammern
getunkt.
Getunkt, genau. Und wenn ich dann überlege, so am Ende meiner Praxiszeit, ja, da habe ich so eine Platte gehabt ohne Kabel, die hat Piep gemacht. Also das war natürlich schon eine technische Erfindung, dieses digitale Röntgen, wo ich gesagt habe.
Ja, muss ich auch sagen. Also digitales Röntgen, vor allem kabelloses digitales Röntgen, ist vielleicht jetzt schon ein bisschen älter als 10 Jahre, aber also für Pferdepraktiker natürlich ein riesengroßer Fortschritt.
Ich bleibe bei meiner Lenkradheizung.
Keine Folge ohne Lenkradheizung.
Keine Folge ohne Lenkradheizung. Das war einfach ein Gamechanger, technisch gesehen. eine Kühlschublade.
Ja,
das hat das Leben auch selbst
gemacht.
Ja, das würde ich auch sagen. Das Handy. Das
digital ist natürlich. Und ich spreche nicht nur von dem digitalen Fieberthermometer.
Das war auch eigentlich der Gamechanger.
Röntgen-App, sowas finde ich natürlich auch sehr, sehr gut.
Ich würde schon auch sagen, trotz allem ist natürlich die digitale, technische Welt, also mit der Podcast, das war für mich auch so ein Gamechanger, weil natürlich die Pferdebesitzer sich Sachen vorher angehört haben oder nachher angehört haben und ich tatsächlich ja dann diese Dinge weniger erzählt habe in der Praxis und wir gleich mehr in die Tiefe gehen konnten. Also das war, was so meinen Arbeitsalltag anging, auch nochmal ein krasser Gamechanger, weil es irgendwie so viel effizienter alles war.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also es gab auf jeden Fall einiges an technischen Dingen, die entstanden sind. Dann haben wir irgendwann mal angefangen, Medikamente zu piepen. Wir hatten so ein... Wie bei Aldi an der Kasse, genau, haben wir die gepiept, damit die dann im System waren und dann inventurtechnisch heraus und reingepiept worden sind und so.
Nee, sowas haben wir gar nicht.
Das war schon auch nochmal aufwendig, das sich so in seine Routine zu etablieren, nicht wahr? Aber das war natürlich technisch auch nochmal ein großer Hüpfer. Diese ganzen Praxisprogramme, die ja immer fancier Dinge konnten und Verknüpfungen und Terminvergabe und das war schon auch. Ja, genau. Das war schon auch
Filteroptionen.
Krankenakte ausdrucken per Knopfdruck und sowas. Ja, das war schon auch nochmal groß. Sonst musste ich immer, wenn so eine Anfrage kam, dann hast du deine Terminbücher aus Papier rausgeholt, dann hast du das Jahr gesucht, dann hast
Blätter.
Das war natürlich alles irgendwann einfacher. Und bei dir?
Also ich würde auch sagen, digitales Röntgen ist auf jeden Fall relativ weit oben, weil das ja auch sowas ist, was man einfach tagtäglich macht. Und ja, alles, alles, was sich digitalisieren lässt, hat schon auch die Dinge vereinfacht. Auch, dass man jetzt einfach mal solche Laborbefunde einfach per Knopfdruck, per E-Mail an die Leute schicken kann oder an überweisende Kollegen oder irgendwie sowas, das ist schon wirklich viel, viel einfacher als früher, wo man dann erst, das hat man es ausgedruckt, dann musste man das nochmal kopieren oder einscannen, dann hat man es rüber gefaxt, womöglich noch, oder ausgedruckt und den Leuten mitgebracht. Also, das würde ich schon sagen. Genau dann, dass man auch Röntgenbilder oder eine gute Röntgenkataloge hat, sage ich mal, wo man Befunde nachschlagen kann, finde ich auch toll. Ja, solche Dinge, wenn es jetzt um technische Dinge geht, sage ich mal.
Mein Mann war tatsächlich letzte Woche.
Navigation vielleicht auch noch, auch älter.
Ja, als ja, ja. Oh, aber das war, also
das
ohne.
Auf jeden Fall eine tolle Sache.
Ja, mein Mann war letzte Woche tatsächlich beim Hausarzt. Der ist hier das erste Mal jetzt beim Hausarzt gewesen. Er hat Sushi gegessen, das ist ihm nicht bekommen.
Oh.
Dann hat er angefangen, Nackenschmerzen zu bekommen. Und dann bin ich tatsächlich als Tierarzt ein bisschen nervös geworden. So, ne? Meningitis und so. Und dann habe ich gedacht, nee, also jetzt musst du dann doch mal gehen.
Wir brauchen jetzt einen Hausarzt.
Genau. Und dann war er das erste Mal hier beim Hausarzt. Dann kam er zurück und gesagt, das glaubst du nicht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der Mann hat halt nur einen Computer in der ganzen Praxis und der ist uralt und steht vorne an der Anmeldung. Und dann hat er quasi so immer noch Papierakten und sie haben ihm eine neue Papierakte angelegt.
Ja, Wahnsinn.
Und das war für ihn so krass, dass es das noch gibt.
Wie alt war der Arzt?
Deshalb, also natürlich älter, ne? Aber jetzt
das hat in den letzten 40 Jahren so funktioniert, der wird das nicht mehr ändern.
Nein, natürlich nicht, aber es ist spannend, dass es das tatsächlich noch gibt. Und dann habe ich auch gesagt, naja, wenn du jetzt was suchst, weil er hat gesagt, dann waren da so Patientenakten, die waren irgendwie so zweimal Harry Potter Bücher übereinander gestapelt, dick. Als erstes kannst du dich da ja nicht mal dran erinnern. Und da findest du ja auch nichts mehr. Und heute, wenn du jetzt so, das hat natürlich auch wieder Risiken, aber wenn es natürlich alles digitalisiert ist, kannst du es natürlich auch nach Mustern durchsuchen lassen, jetzt mit der KI und so. Also was wir als unsere Gehirne vielleicht gar nicht so leisten könnten.
Ja.
Ja, da haben wir lange drüber diskutiert hier zu Hause, ob das, wie das Vorteil, Nachteil, ob das zeitgemäß ist.
Ja, es ist ein bisschen wie eine Zeitreise, ne? Also eine Zeitreise zurück. Ja.
Also ich habe schon auch immer noch per Hand geschrieben. Auch als wir alles so digital hatten, hatte ich immer mein Terminbuch und da habe ich immer unter den Terminen so in Hieroglyphen, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne?
Ganz kurz.
Ja. Wo man so eben drunter geschrieben hat, welches Bein lahm war und wie die Zangenprobe war oder der Puls oder Atmung bei Kolika oder so. Also da stand immer so kurzen Satz drunter mit so ein paar Befunden, dass ich, wenn ich da später reingucke, da macht es schon immer noch mal Klick, ich muss schon reingucken.
Das mache ich tatsächlich auch gerade, wenn jetzt ein Tag sehr voll ist und man sehr viele Patienten nacheinander hat. Sagen wir mal, jetzt, wenn man jetzt 10 Pferde am Stück untersucht, dann kann ich mich nämlich 3 Tage später, wenn ich mich dann an den PC setze, um die Eintragung zu machen, kann ich mich nicht bei jedem Einzelnen erinnern, habe ich da jetzt noch eine Wurmkur abgegeben und habe ich den Influenza geimpft oder Influenza-Tetanus oder genau. Also solche Sachen, die notiere ich mir auch, weil ich einfach weiß, dass sie sonst, also dann kann ich sie halt, wann brauche ich sie nicht aktiv speichern im Kopf?
Ja.
Dann habe ich dafür andere Dinge Platz.
Das Gehirn ist auch, habe ich letztens gelesen, hat keine Speicherfunktion oder soll nicht speichern, sondern ist für Ideen generieren. Deswegen soll man alles, was gespeichert werden soll, irgendwo hinschreiben,
außerhalb,
weil das kann nicht drin sein.
Das ausgelagerte Gehirn. Was du auch mal erzählt hast, vor schon ein paar Monate, wenn nicht Jahre her, dass du dir immer so Smileys gemacht hast
neben deine
Termine. Bei besonders netten Leuten einen lachenden Smiley und bei Leuten, die eher vielleicht nicht ganz so nett waren, einen neutralen oder vielleicht sogar einen traurigen Smiley. Das fand ich auch einen richtig guten Tipp, dass man sich diese eine Sekunde noch Zeit nimmt, weil man dann nämlich doch am Ende eines langen Arbeitstages sieht, dass eigentlich fast alle Leute nett sind. Also zumindest in meinem Berufsalltag, wo ich hinfahre, die meisten sind freundlich und ich freue mich, wenn ich mit denen ins Gespräch komme. Und wenn wir ein bisschen über Pferde fachsimpeln können. Ja.
Ja, und das Doofe ist, dass man sich ja meistens an den einen nur erinnert, der halt vielleicht an dem Tag schlechte Laune hatte oder wo halt was schiefgelaufen ist. Aber genau an die Idee habe ich auch gerade gedacht. Habe ich gedacht, und ich habe immer die Smileys notiert.
Ja, das finde ich einen richtig guten Tipp für alle, die zuhören.
So, ich würde sagen, eine nehmen wir noch. Was war ein Game Changer in deinem Berufsleben?
Ein Game Changer in meinem Berufsleben. Technische Dinge haben wir ja schon ein bisschen besprochen.
Ja, genau, gehen wir durch. Jetzt nehmen wir das, was so persönlich durch.
Ja, genau. Also ich würde sagen, was ich weiß nicht, ob Game Changer das richtige Wort ist, aber was mir sehr gut tut und was ich sehr schätze bei uns in der Praxis, ist unsere Art der Fehlerkultur, sage ich mal. Weil, sind wir ehrlich, es passieren Fehler. Man ist nicht nach jeder Behandlung und mit jedem Patienten super zufrieden mit dem, wie das ausgegangen ist. Und dass ich einfach mit meinen Kolleginnen und Kollegen ehrlich besprechen kann, oh, heute ist das und das irgendwie schief gelaufen oder heute war ich total unzufrieden mit mir, weil Folgendes ist passiert. Oder ich hatte ein ganz schwieriges Gespräch mit einer Besitzerin und die ist, glaube ich, total unzufrieden mit mir. Es gibt ja solche Tage. Und dass ich dann einfach weiß, dass ich von denen nicht verurteilt werde, sondern dass ich denen das ehrlich sagen kann und dass sie sagen, ja, ach, wird schon gut gehen oder dann machst du doch nächstes Mal so oder so. Also dass ich einfach auch mit meinen Misserfolgen ehrlich umgehen kann und mit den, sag ich mal, mit den schwierigen Fällen und nie das Gefühl habe, dass ich dafür verurteilt werde oder angeprangert werde oder dass mir dann noch ein schlechteres Gefühl gegeben wird. Das muss ich sagen, finde ich irgendwie sehr gut und ich weiß, dass es halt nicht überall so vorhanden ist, diese Art des Umgangs mit schwierigen Situationen oder mit Fehlern. Und das, ja, das erleichtert einfach die Tage, an denen irgendwas nicht perfekt gelaufen ist. Muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ich weiß noch, wo ich von der Klinik, ich bin ja sehr lange in der Klinik gewesen und bin dann in die Fahrpraxis. Und dann hat damals da mein neuer Chef quasi irgendwann zu mir gesagt, und dann machen wir Mittagspause, 1,5 Stunden. Und dann hat er gesagt, und dann nimmst du die Mittagspause, weil die Pause läuft weg. Die Arbeit ist hinterher noch da.
Ja, richtig.
Das war für mich damals so ein krasser Augenöffner, wo ich so dachte, huah, Ja, irgendwie, ja, stimmt. Und also das weiß ich noch, das war so aus der Klinikzeit, da bist du ja so ganz anders getaktet. Und das war echt irgendwie so, das war für mich so ein krasser Gamechanger, zu sagen, ja, die Pause, die ist weg, wenn ich diesen Patienten jetzt noch mache. Der Patient ist aber tatsächlich noch da. Klar, wenn es ein Notfall ist, wir hatten immer einen Notdienst, auch für den Mittagsdienst quasi. Und dann wusste man aber, heute habe ich den nicht, also habe ich 1,5 Stunden Zeit und dann bin ich ja immer reiten gefahren und das war ein krasser Gamechanger. So von der einen auf die andere Switch-Seite von Klinik in Fahrpraxis. Und ich würde auch sagen, mein größter Gamechanger war auch einfach anzufangen, sich um sich selber zu kümmern. Ne, dieses aus dieser Opfer.
Ja, und da gehören ja Pausen dazu, definitiv, ne?
Dass man sich Auf jeden Fall. Und ich würde vielleicht auch gar nicht Opfer. Vielleicht würde ich sogar weitergehen und sagen, so als naiv oder hochmotivierte Tierärztin habe ich mich manchmal auch so als den Retter, den Helden, der jetzt gefahren kommt und jetzt die Pferde wieder gesund macht. Und aus
ja, und ne, auch richtig schade, dass du kein Blaulicht drauf hattest, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Hätte dir ja bestanden.
Aber da so aus diesem Drama-Dreieck Opfer, Held, Täter auszusteigen und zu sagen, nee, das ist halt mein Beruf, aber ich bin jetzt kein Held. Und natürlich ist der Pferdebesitzer in Eigenverantwortung auch wohllagens, das zu managen. Natürlich unterstütze ich. Und dann damit Kapazitäten zu schaffen, zu sagen, okay, ich kümmere mich tatsächlich, einfach den Raum aufzumachen um mich. Und ich mache auch mal das Handy aus und ich beantworte nicht 24/7 die Sachen, auch wenn es meine Patienten sind. Ich darf auch mal aussteigen und was anderes machen. Natürlich war für mich auch noch ein großer Gamechanger, digital zu gehen. Das ist ja gar keine Frage.
Klar, der Gamechanger.
Verändert am Ende. Und ich glaube, es hat schon auch viel damit zu tun, dass ich angefangen habe, mich um mich zu kümmern, weil dann Raum war für andere Ideen im Kopf, die ja sonst nicht vorhanden waren, weil sie immer so voll waren mit Pferden, krank.
Ja, wenn man immer pausenlos in dieser, ich sag mal, Dienstleister-Mentalität ist, man muss leisten, 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 erreichbar sein, Fragen beantworten, telefonisch erreichbar sein, Fälle abarbeiten, dann bleibt nicht viel. Also dann, das kann man bis zur Erschöpfung machen, jeden Tag. Und dann ist kein Platz im Kopf für Ideen. Ja.
Und ich glaube, gerade so dieser Gedanke, mir etwas zu erlauben, dass nichts mit meinem Kindheitstraum, Pferdetierarzt zu sein, zu tun hatte, war irgendwie mega erschreckend. Macht mir heute noch irgendwie Angst, dass ich denke, okay, könnte es realistisch sein, oder ist es im Rahmen des Möglichen, dass ich irgendwann mal nichts mehr mit Pferden mache? Das, also vor 10 Jahren, da hätte ich schallend gelacht und hätte gesagt, never ever, was für eine behinderte Idee, wie kommst du denn auf sowas? Und heute bin ich so auf dem Stand, wo ich sage, okay, das hat damals schon auch irgendwie eine Tür geöffnet zu sagen, okay, es ist meine Berufung, es ist das, was ich, das steht in meinem Poesiealbum, seit ich 5 war. Und ich habe ja mein Abitur danach ausgerichtet, meine LK-Fächer, also die Fächer, die ich im...
Deine Schwiegereltern, ja, alles.
Nein, da war ich schon im Studium tatsächlich. Die habe ich tatsächlich nicht danach ausgesucht. Aber ja, es war natürlich auch eine Pferdeentscheidung, weil wo hätte ich sonst andere Menschen kennenlernen sollen? Das sagt meine Mama immer, da hat sie natürlich recht gehabt. Aber das mir zu erlauben, dass selbst wenn es meine Berufung ist, oder ist es sogar möglich, eine Berufung zu wechseln? Also das war so eine Frage, die ich mir manchmal gestellt habe. Darf man sich aus einer Berufung befreien? Das habe ich mal bei Social Media gefragt. Krass, was da für Antworten kamen, weil, naja, wenn man sich befreien muss, dann ist es ja keine Berufung mehr. Und also für mich fühlte sich das manchmal schon einschränkend an.
Ja.
Und das war für mich schon auch ein Gamechanger, beruflich zu sagen, was, wenn da noch mehr ist oder was, wenn da auch noch was anderes ist, obwohl ich als Kind immer diese Idee von mir hatte, darf ich mal eine andere Idee von mir als Person haben?
Finde ich total spannend, dass du das erzählst und dass du, ja, danke, dass du uns da so dran teilhaben lässt. Also du stehst natürlich jetzt, sag ich mal, beruflich und auch, ich sag mal, ein Stück weit als öffentliche Person, stehst du ja ganz stark dafür, dass du eine Pferdetierärztin bist. Und dass du gleichzeitig sagst, ja, aber ich möchte eigentlich noch mehr in meinem Leben haben, außer das. Ja, also ich kann es total nachvollziehen. Nimm dir das, nimm dir die Freiheit.
Also es ist, also allein dahin zu denken, war für mich schon einfach ein Gamechanger. Aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, sagen wir es mal so.
Du bleibst uns also noch ein bisschen erhalten.
Ich bleibe euch noch ein bisschen erhalten, keine Frage, um Gottes Willen. Aber es ist schon was für mich beruflich, ja, alleine, dass ich gesagt habe, ich gehe aus der Praxis ja auch raus, weil ich auch sehe, dass mein Hebel in meiner Position, in der ich jetzt gerade bin, größer ist, wenn ich da den Fokus hinlege, war natürlich schon einfach so ein krass, eine Sache, wo ich immer mal gedacht habe, ich werde Kliniktierärztin, ich werde auf jeden Fall operieren, ich werde hier High-End, weiß ich nicht was machen. Und dann die Tür zu öffnen, damals in die Fahrpraxis zu gehen, um dann nochmal die Tür zu öffnen, rauszugehen, das waren schon krasse Identitätskrisen und Gamechanger in meiner beruflichen Laufbahn. Mal schauen, wo es noch hingeht.
Ja. Pferde atmen und noch so viel mehr.
Genau. Das nehmen wir doch als Schlusswort heute. Was nachdenklich ist zum mit nach Hause nehmen für alle, die zuhören. Was für euch Berufung bedeutet? Kann man sich aus einer Berufung befreien? Man weiß es nicht.
Wer hat es schon probiert? Wer hat es schon geschafft?
Da, ja, wie gesagt, viele wollen es ja auch gar nicht. Also, aber dann darf dich die Berufung halt auch nicht auffressen. Da bin ich schon auch auf dem Standpunkt inzwischen, dass ich sage, es muss auch Platz, wie du sagst, zum Atmen sein.
Ja, und wie gesagt, also Work-Life-Balance, ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele, nicht nur Tierärztinnen und Tierärzte. Und das darf man schon anstreben.
Ja, das war jetzt eine tiefgründige, ein bisschen lustig,
aber kurz durchatmen.
Wir haben Raum zum Atmen, ihr Lieben. Ja, teilt uns gerne eure Ideen, Gedanken. Ihr kennt ja vielleicht auch die 5 schnellen Fragen, 5 schnellen Antworten. Vielleicht wollt ihr mir und Lena einfach ein paar schicken, die ihr wollt, die wir hier beantworten. Das ist auch eine schöne Idee. Dann brauchen wir uns die gar nicht ausdenken. Guckt mal, die haben so eine App, da kann man so durchgehen, was dich da interessieren würde in Bezug auf Tierärzte oder Pferde. Dann werden wir uns das nächste Mal wieder zusammensetzen und nochmal 5 schnelle Fragen, 5 schnelle Antworten geben. So schnell haben wir nicht geantwortet. Wir haben ziemlich lange geantwortet.
45 Minuten. Wir haben schnelle 9 Minuten pro Frage gebraucht.
Aber gut, machen wir so eine Social-Media-Woche, wo ich die Frage einfach weitergebe, die wir heute besprochen haben. Dann darf da jeder mal seinen Senf zu geben.
Mach, das kann ich ja teilen.
Ne? Mach ich Kollab.
Viel Spaß am Atmen.
Du warst am Atmen. Okay, dann atmen wir jetzt alle gemeinsam weiter und wünschen euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.